Namen, meine Geschwister im Herrn und meine Freunde, und ich zähle euch bereits zu meinen Freunden. Ihr seid Kinder Jesus und oder werdet es noch. Das freut mich immer, mit Freunden zusammen zu sein. Denn das heißt, diejenigen, die aus der gleichen Segensquelle kommen, das ist eine wunderbare Verheißung. Wenn wir auch manchmal vielleicht alleine sind oder nicht immer verstanden werden. Der heutige Vortrag hat den Titel Die Folgen des Psychischen auf das Physische. Das will so viel heißen wie das Gehirn, der Verstand in Verbindung mit unseren Organen. Und umgekehrt auch. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die man leider auf den Lehrstühlen in der Universität nicht lehrt. Und auch nicht lernt. Ich weiß es aus Erfahrung, ich musste einmal in Deutschland einen Vortrag halten. Und da waren zwei Ärzte und ein Student dabei. Und als ich fertig hatte, sagten sie, woher hast du das Buch, wo du das herausgelernt hast? Und da musste ich sagen, leider habe ich noch kein Buch gelesen, mit Ausnahme von Fußspuren des großen Arztes. Das ganze Rest von diesem Buch ist in meiner Gehirnschale. Weil ich lange Jahre ein Heim hatte, mit 25 Personen am Tisch, auch junge Leute wie ihr, die die vegetarische Küche gelernt haben bei uns, und auch diese waren nicht alle fertig erzogen, die muss man auch noch umschulen. Und da lernt man vieles sehen, wie wichtig eigentlich das Psychische ist auf das Physische. Wir haben in der Bibel einen interessanten Vers, den ich gerne lese, und das ist im ersten Korinther, Kapitel 6 und Vers 12. Wer will es auf Deutsch lesen? Ich habe die französische Bibel, weil die ganze Botschaft habe ich auf Französisch gelernt. Mein Onkel, der mich getauft hatte, konnte nicht Deutsch. Meine erste Gattin konnte nicht Deutsch. Und da ist mir alles geläufiger auf Französisch. Selbst die Gerechtigkeitsbotschaft habe ich auch auf Französisch gelesen, weil es ein Bruder in Amerika übersetzt hatte auf Französisch. Es heißt hier, alles ist mir erlaubt, aber alles ist nichts nützlich. Also alles ist mir erlaubt, aber alles ist nicht nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich lasse mich von nichts beherrschen. Also auf Französisch heißt es, ich lasse mich nicht asservieren. Asservier, ich lasse mich nicht als Sklave von irgendetwas bedienen. Und ich glaube, für uns Adventisten ist das ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wir sollen uns nicht beherrschen lassen, Sklaven sein von irgendetwas. Wir werden dann kommen, auf was? Dann haben wir noch in den Sprüchen, im Kapitel 16, auch einen interessanten Vers. Wenn die Leute zu mir kommen und sie glauben nicht an die Bibel, dann sage ich immer zu ihnen, bitte, jeder Mensch will doch intelligenter werden. Da kann ich Ihnen nur eines empfehlen. Nehmen Sie doch mal die Bibel zur Hand und lesen Sie doch mal die Sprüche. Da werden Sie intelligent. Und gebe Ihnen dann einige Sprüche so aus dem Kopf zu lesen, die manchmal vielleicht etwas amüsant sind, um ihnen etwas den Mund wässrig zu machen, sagt man nicht. Aber die beste Methode, um die Leute zu Gott zu bringen, ist immer noch diese. Ich gebe dem Patienten ein Fläschchen und dann lese ich, was da drin ist. Und dann sage ich ihnen, schau, da ist zum Beispiel Thuja oder Uva Ursi. Das geht durch den Magen, und wird aber dann in ihren Nieren kratzen und ihre Nieren entschlacken. Hier ist wieder ein Mittel da drin, sagen wir Sinupret oder Sinobaris. Dieses Mittel geht durch den Magen, aber sie werden nachher die Stirnhöhlen spüren. Hier ist noch ein anderes Mittel. Chelidonium. Oder Casus Marina. Diese beiden Mittel sind bestimmt, um ihre Leber zu entgiften. Die gehen nur in die Leber. Und wenn Sie dann auf der rechten Seite Schmerzen haben, verwundern Sie sich nicht. Das ist eine Entschlackung. Sag ich, hat es dazu nicht ein Gehirn gebraucht, ein Schöpfer, der diese Spurenelemente, die in dieser Pflanze sind, bestimmt hat für ein gewisses Organ? Können Sie da nicht an einen Schöpfer glauben? Und viele Patienten kapitulieren bei diesem Beweis.
Es geht durch den Magen, bleibt doch nicht da.
Ja. Gut. Auch andere Mittel, wie zum Beispiel Esculus, das geht ins Blut, geht aber nur in die Adern. Und das andere geht in die Venen und so weiter. Nicht? Es ist also fantastisch, wie alles geregelt wird. Und der berühmte Pfarrer Künzli, das ist ein Schweizer, der sagte immer, wir marschieren oder wir treten auf die Apotheke unseres Schöpfers. Und ich glaube, jedes Kind, jeder Adventist sollte lernen, wie man die Pflanzen benutzt. Geisterweissagung sagt, Gott ist nicht einverstanden mit der Methode, wie ihr die Sanatorium führt. Ihr gebt viel zu viel chemische Mittel. Kann es euch beweisen? Hier, Messa Schwasi, da steht. Eine Handvoll Tee würde 10-mal mehr nützen, was sage ich, 100-mal mehr nützen, als eure Medikamente. Doch, doch, wir müssen zurückkommen. Und jeder Prediger, ich spreche jetzt nicht persönlich, sollte Methoden lernen, wie man Schmerzen lindern kann und Krankheiten lindern kann. Auch er sollte ein medizinischer Missionar sein. Gut, Proverb, also Sprüche, Kapitel 16 und der Vers 32. Derjenige, der langsam ist, um wütend zu werden, ist besser als ein Held. Darf ein Kind Gottes wütend werden? Nein. Aber ich würde es übersetzen, entrüstet. Nicht? Und denkt daran, wir sind öfters entrüstet und sagen, was? 20 Jahre Adventismus und er macht noch so etwas. Liebe Geschwister, das ist Gottes Sache. Er schult seine Kinder. Er weiß, was sie brauchen. Er weiß, was man entdecken muss in diesem Herzen, damit sie es ablegen können und gereinigt werden können. Und dann heißt es weiter, und derjenige, der die Selbstbeherrschung hat, Maître de lui-même, für die, die Französisch kennen, ist viel mehr als der, der Städte einnimmt. Ich würde sagen, ja und nein. Denn ein Kind Gottes soll verwandelt werden. Er soll den Charaktereigenschaften von Jesus bekommen. Und ich weiß noch von früher, von meinem Onkel, da kam eine Schwester und sagte, ich habe einen großen Fortschritt gemacht. Wenn ich jetzt einen Wutanfall oder einen Jähzornanfall bekomme, dann merkt niemand mehr etwas. Dann sagte er zu ihr, dann sind sie schlimmer geworden, jetzt sind sie eine Pharisäerin geworden. Denn wer es versteckt, was in ihm ist, was in ihm kocht, der ist noch nicht besser. Das muss raus. Und darum ist das Evangelium nicht nur ein Verzeihen der Sünde, sondern ein Reinigen der Sünde. Jesus will an der Wurzel ansetzen. Und die Wurzel ist nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin. Denn wenn ich sündige, wenn ich lüge, wenn ich stehle, so ist nicht die Tat sehr wichtig für Gott, sondern dass ich ein Dieb und ein Lügner bin und von dem will er mich heilen. Und wenn dann die Heilung kommt und das Ersatzstück kommt, die Ehrlichkeit, die Freigebigkeit, die Wahrheit sagen oder dann schweigen, wie es Jesus auch gemacht hat, dann erst ist man im Charakter Jesus. Wir Hier können wir sehen, dass jeder Mensch an etwas kämpft und kämpfen muss. Wir nehmen mal den Kapitel 17, da ist auch noch so ein Vers. 1. Hier heißt es, es ist besser, ein Stück trockenes Brot haben im Frieden, als ein Haus voller Fleisch, aber mit Streit. Dann ist 16, 18 auch ein Vers. Es ist besser, die Weisheit zu bekommen, als viel Geld. Es ist besser, Intelligenz zu bekommen, als viel Gold. Öfters, seelische Krankheiten sind öfters nur im Unterbewusstsein ein Eisberg. Der größte Teil vom Eisberg schwimmt im Meer. Und dann, wenn der Sturm kommt, wenn das Meer wütend wird, also wenn es schäumt und wenn es große Wellen gibt, dann kommt auch der Eisberg etwas höher. Und so ist es auch bei uns. Viele Leute sind Nevrosen, sind neurasthenisch, sind depressiv. Warum? Irgendetwas liegt hier im Unterbewusstsein. Das kann ganz alt sein. Das kann eine Ungerechtigkeit sein, die man mir als Kind schon getan hatte und ich nicht vergessen kann. Und solange das da ist, wurmt das in mir und kommt immer wieder hoch und verstimmt mich und bis zuletzt werde ich ein Neurose. Oder andere haben es mit dem Beruf so zu tun. Sie haben einen Chef, der sie schikaniert. Sie kommen verstimmt nach Hause, schlafen schlecht und zuletzt gibt es sogar eine Herz- oder eine Nierenneurose bei diesen Leuten. Nehmen wir einige Beispiele. Wir haben den Magen, da meinen viele, das sei ein Abfallkübel. Da kann man alles hineinschmeißen, das spielt doch keine Rolle. Da kann man das trinken, jenes essen, untereinander mischen und dann, der Magen wird dann schon fertig damit. Und sie wissen nicht, dass dieser Magen eine enge Beziehung hat zum Gehirn. Und wenn der Magen spuckt, dann darf ich ruhig sagen, spinnt auch das Hirn. Denn es wird viel zu viel in Anspruch genommen. Der Magen ruft um Hilfe. Hilf mir, schick mir Blut in den Magen. Und wenn das Blut vom Gehirn weggeht, habt ihr dann noch anständige Gedanken? Schaut einmal diese Herren, die diese großen Bankette machen, die dann voll sind, nicht? Kommt dann noch etwas Gescheites heraus nachher? Dann muss man sich nicht wundern, wenn es so schlecht geht in der Welt. Und wir können Sklaven sein, wie es hier steht, vom Magen. Wir befriedigen den Magen zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, zu jeder Tageszeit. Selbst nachts stehen die Leute auf und gehen hinter den Kühlschrank. Die sind Sklaven vom Ei, vom Magen. Ich hatte eine Pensionärin, die sagte jeden Abend, ich habe so ein, da sitzt so ein Frosch, der quakt immer so, ich muss doch etwas essen. Eines Tages habe ich gesagt, jetzt töten wir mal diesen Frosch. Und zwar werden wir ihn versäufen. Habe ihr eine Tasse Tee gegeben für den Magen, dazu jetzt gehen wir ins Bett. Und nach einiger Zeit hat sie nichts mehr gespürt. Und auch ihre Albträume und ihres Unruhigsein im Bett hat dann auch aufgehört. Denn, Schwester Weiz sagt, die Verdauung vom Magen soll fertig sein, wenn wir schlafen gehen. Wie viele Studenten knappern etwas am Abend noch, wenn sie studieren, nicht? Sie belasten das Gehirn nur noch mehr dadurch. Und dann kann das Gehirn nicht ruhen, bis die Verdauung des Magens fertig ist. Das kann 4 Stunden dauern, je nachdem, was sie gegessen haben. Wenn sie noch Sardinen gegessen haben, geht es 6 Stunden, bis diese Fische wieder weggehen. Dann haben wir auch die Leber. Auch wir können Sklave sein von der Leber. Das erstaunt viele Leute. Aber wisst ihr, wo ich es gesehen habe? Bei schwangeren Frauen. Die haben ganz komische Ideen. die haben immer Lust nach etwas, was gerade das Gegenteil ist, was für die Leber gesund ist. Schokolade, alles so Süßigkeiten und so Sachen. Und das ist eine Belastung für die Leber. Vielleicht einige Mütter haben diese Erfahrung hier unter uns, dass sie gerade Sachen gegessen haben, die nicht gut waren. Oder welche nicht Adventisten waren, haben Schinken gegessen, so Sachen. Das war noch furchtbarer. Und darum hat Gott einen Engel gesandt. Zu wem? Zu der Frau von Simson, zu der Mutter von Simson. Und hat ihr gesagt, was sie essen soll. Aber welche Mutter passt heute noch auf, was sie isst, währenddem sie schwanger ist? Wie manches Kind vergiftet ihr Kind fürs Leben lang? Das ist eine große Verantwortung für euch Jugendliche, wenn ihr einmal später Mütter werdet. Auch Elisabeth hat Anweisungen bekommen und interessanterweise Maria nicht. Warum denn? Kann mir jemand sagen, warum?
Um ein gesundes Kind zu bekommen.
Nein, warum Maria keine Anweisungen bekommen hat? Sie war doch die Mutter Gottes von unserem Heiland. Ja, sie war eine gehorsame Tochter. Sie hat keine Antochs, wie sagt man, Zeitensprünge sich erlaubt. Sie hat Gott gehorcht. Und wie lange war sie bei Elisabeth? Etwa 6 Monate lang war sie dort nicht. Und ich bin bestimmt sicher, dass Elisabeth ihr nicht gelernt hat, einen Seitensprung zu machen. Sie musste es von ihr lernen. Und das ist eine große Lehre für uns, dass wir manchmal etwas lernen müssen von jemandem anderen, dass es Gott nicht uns zeigt, sondern einem anderen. Und wir müssen es dann von ihm lernen, damit wir vielleicht etwas demütiger werden auch. Oder geprüft werden in unserem Glauben. Und ich bin bestimmt sicher, dass die Maria nichts Unreines gegessen hat, obwohl man ihr nichts gesagt hat. Dann haben wir die Nerven. Auch von denen können wir Sklaven sein. Heißt es dann plötzlich. Aber warum? Weil wir nicht den Frieden haben. Weder den Frieden mit Gott, noch den Frieden von Gott. Der Friede von Gott ist den, der er mir gibt. Nicht? Durch Jesus Christus. Und der Friede mit Gott ist der, wenn ich nicht Krach habe mit ihm, weil ich sündige. Ist etwas stark ausgedrückt, aber es ist halt doch so. Wenn ich eine bewusste Sünde habe, dann habe ich den Frieden nicht. Und dann habe ich Angst. Dann sage ich, ich muss etwas besser werden, bis zu ihm gehen. Das ist grundfalsch. Wartet nie, bis ihr besser seid. Ihr könnt nicht besser werden. Es ist nichts Gutes in uns. Die Lehre, dass etwas Gutes in Menschen ist, ist komplett falsch. Die ist widerbiblisch. Die Bibel spricht nicht von einem guten Menschen. Ein einziger ist gut. Und wer ist gut? Gott Vater ist gut. Und sein Sohn auch. Selbst der Sohn hat gesagt, wer ist gut? Und von wem können wir dann Gutes bekommen? Nur von ihm. Und wenn ein Mensch etwas Gutes tut, dann ist es nur, weil er beeinflusst ist vom Heiligen Geist. Oder er tut es aus Interesse. Weil er die Stellung will behalten. Oder irgendetwas will behalten, nicht? Die Nerven, die werden ja heute sehr stark strapaziert. Man kann zu viel studieren. Da ist das den Eifer. Eifer ist gut, aber er kann auch zur Sünde führen. Das ist eine legitime Sache, die uns Gott gegeben hat. Wir sollen eifern. Aber wer zu viel studiert, kann das Gehirn ermüden. Und das sagt Schwester Weil. 1 bis 2 Tage Rohkost, Früchte, rohe Gemüse. Und das Gehirn entlastet sich wieder. Das ist gut, das habe ich damals auch in Collonge Ihnen gesagt. Denn viele haben die Hirnmüdigkeit, nicht? Und dann nehmen sie irgendeine Pille oder irgendetwas, Vitamin C oder irgendetwas, das sie aufputscht. Und vergiften sich dann möglichst noch mehr. Oder andere greifen zu Kaffee. Selbst unter uns weiß ich es, dass man zu Kaffee und Tee greift. Ich hatte in Wien ein paar Monate auch Vorträge gehalten. Da hat mir ein Bruder gebeißt und gesagt, Bruder, ich verstehe deinen Vortrag ganz gut, aber ich kann nicht leben ohne Kaffee, ich werde nicht wach. Was soll ich machen? Ja, ich trinke ein Glas Zitronensaft, hat den gleichen Effekt. Oder ein Glas Grapefruitsaft. und belaste dein Hirn nicht zu stark am Abend. Du isst viel zu spät zu Nachtessen und am Morgen hast du keinen Appetit, keinen Hunger und bist nicht wach bis 10 Uhr. Ich bin zwar auch nicht wach am Morgen, denn aufgestanden ist noch lange nicht erwacht. Aber viele greifen dann auch zu Schwarztee oder zu irgendeinem Dopin, wie man sagt. Das sind so Pillen, die Vitamin C haben oder Lecithin oder irgend so etwas und meinen, sie werden dann damit gesünder. Nein, auch da müssen wir aufpassen. Auch die Nerven können durch das Bibelstudium gestärkt werden. Wenn man die Ruhe bekommt, die Gewissheit, das Vertrauen zu Gott. Glaube ist nämlich nur Vertrauen. Und solange ihr kein Vertrauen habt, kann euch Gott auch nicht größere Aufgaben geben. Und darum schickt er euch Prüfungen, um zu schauen, ob ihr jetzt Vertrauen habt. Und besteht ihr die Prüfung mit der Kraft Gottes, dann kann er ihnen größere Aufgaben geben. Murrt nicht, wenn Gott euch irgendeine Prüfung schickt, sondern dankt ihm. Denn es hat immer einen Zweck. Selbst wenn eine Schwester kommt und euch herunterputzt, dann sagt Dankeschön. Ihr habt es sicher nötig. Gott hat einen Zweck damit. Und dankt Gott dafür noch. Aber eben, man hat nicht gern, wenn man auf die Füße tritt, nicht? Aber das ist der Stolz. Denn wenn man richtig nachstudiert, dann sagt man sich, eigentlich hat sie doch recht. Oder ich muss lernen, sie zu lieben. Irgendetwas steckt dahinter. Das ist auch psychisch, nicht? Und dann haben wir das Gehirn. Auch das Gehirn kann krank sein. Wie viele Kinder sind heute vergiftet durch diesen teuflischen Kasten? Da hinten steckt der nicht auf. Ich habe ein Kind gesehen, das ging so auf einen Ofen, nicht? Hatte die Cowboy-Kleidung an, tack, 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 und fiel dann vom Ofen herunter. Das ist doch eine Spinnerei bereits, oder? Das ist eine Gehirnvergiftung. Oder dann gehen sie um die Hausecke, nicht? Und wenn ich dann vorbeigehe, tack, 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 tack. Die wollen bereits töten, nicht? Das ist doch eine abnormale Sache, so etwas. Und dann, wie viele, selbst Mädchen und Jungen, haben den Kopf voll von Fantasien. Ihre Religion ist nicht realistisch. Sie glauben teilweise noch an Märchen oder glauben, dass sie selbst gerettet werden können und so Sachen, die absolut nicht biblisch sind. Der Mensch, der sagt, ja, warte noch ein wenig. Ich warte noch, bis ich etwas besser bin, dann komme ich schon. Ich kann doch nicht so kommen zu Gott. Schau mich mal an, ich kann doch nicht so zu Gott gehen. Wie ist der verlorene Sohn nach Hause gegangen? Er hatte Schweine gehütet, war schmutzig und kam nach Hause. Nicht so, wie er war. Und wie hat ihn der Vater empfangen? Indem er seinen Mantel um ihn legte. Das war nicht der Mantel der Gerechtigkeit. Gar nicht. Sondern es war die Gnade, die ihm Gott Vater schenkte. Das Kleid der Gerechtigkeit hat er dann zu Hause bekommen, nachdem er gewaschen wurde. Wir haben viel falsche Vorstellungen und das vergiftet auch unser Gehirn. Sei es in der Ernährung, sei es in unserem Beruf. Seid doch zufrieden in dem Zustand, wo ihr seid. Das will nicht heißen, dass ihr mehr lernen sollt, aber habt Geduld. Und darum gibt es so viele kranke Leute. Und die Beziehung von den Organen zum Gehirn, wer zum Beispiel eine Leberstauung hat, wer zu viel Schokolade gegessen hat oder Eiscreme, der kann auch das Gehirn verstopft haben, dass er nicht mehr klar denken kann. Da glauben viele nicht daran. Die Leute bekommen Kopfschmerzen. Warum? Nur weil die Leber eine Stauung hat. Oder der Magen. Magenschmerzen sind hauptsächlich vorne. Oder dann im Stress auch. Da regt man sich auf im Geschäft oder irgendwo oder über seine Kinder oder sogar über die Eltern kann man sich manchmal aufregen, nicht? Und wo fängt es dann an? Da hinten. Und geht dann da hinauf, nicht? Das sind die sogenannten Nevrosen. Auch die Fortpflanzungsorgane. Ich rede ganz offen mit euch, ihr seid keine Kinder mehr, können uns schwere Belastungen geben. Und auch diese müssen gepflegt werden und beherrscht werden mit Gottes Kraft. Denn diese Organe können auch, ich sehe es mir in einer Praxis, bis zu schweren Nervenkrankheiten führen. Wie viele junge Frauen habe ich in meinem Praxis, die sagen, das geht einfach nicht mehr, das geht nicht, das klappt nicht, das geht nicht und so weiter und sind halb störrisch, hysterisch, wie man sagt. Nicht? Und da muss man sich zu Christus aufführen, diese Leute. Hatte einmal einen Bittel, der kam zu mir, der war auch so etwas aus der Achse geraten, nicht? Haben gesagt, sie haben einen Komplex. Nicht? Und dann habe ich ihm gesagt, lieber Freund, das, was Sie da haben, das kann ich nicht heilen. Da nützen die Medikamente nichts. Trotzdem, ich könnte euch Medikamente geben. Nicht? Aber das sind dann diese starken Medikamente, die ausschalten. Das hat keinen Wert. Da habe ich gesagt, Sie müssen eine Übung lernen auf den Knien. So lange Haare, nicht gerade sauber und kam von einer steinreichen Familie von Brüssel. Die Familie war auch bei mir als Patienten schon gekommen. Die Eltern. Dann sagt er zu mir, eine Übung auf den Knien, ist das vielleicht Yoga? Zeigen Sie mir mal das, wie ich das machen muss. Das mache ich gerne. Habe ich ihm erklärt. Den Erlösungsplan in ganz kurzen Sätzen von Jesus Christus. Und das war ein 30-jähriger Bursche. Die Tränen fielen ihm runter. Und dann sagt er, ja, stimmt. Alles, was Sie sagen, stimmt. Ich habe Komplexe. Ich werde nicht fertig mit meinem Leben. Aber wenn meine Mutter sie hören könnte, die wäre glücklich. Ich weiß, sie betet seit Jahren für mich. Und jetzt muss ich zu Ihnen kommen und endlich einmal den Schlüssel finden für mein Lebensproblem. Später ist dann die Schwester gekommen von Amerika, hat dann gefragt, wie geht es ihrem Bruder. Und er sagt, es geht viel besser, hat viel mehr Vertrauen jetzt. Vertrauen ist Glaube. Dann haben wir noch etwas anderes, was auch die Nerven zerrütten kann. Das ist das Streben nach Ruhm. Die Ehrsucht, die Ehresucht, den Reichtum, die Anerkennung. Wie manches Mitglied ist beleidigt, weil man ihn nicht als Ältester oder als Diaker gewählt hat. Was, ich, der schon so lange in der Gemeinde bin, man wählt mich nicht? Ja, ich bin doch schließlich auch noch da. Ich habe doch auch Kenntnisse. Ja, man hat ihn nicht gewählt, weil es Gottes Wille war, weil er noch zu wenig demütig war, wenn man so es sieht. Und auch das, die Anerkennung hauptsächlich, das kann schreckliche Komplexe geben. Und sogar Abfall. Wie manches Glied verlässt die Gemeinde, nur weil sie unzufrieden sind, nur weil sie auf die anderen schauen. Und das gibt dann Komplexe. Und das sind Nervenkrankheiten. Die zerstören das Leben. Und dann kommt noch etwas anderes, was sehr wichtig auch ist. Unsere Kleidung. Wir passen viel zu wenig auf. Dieses Fluch von den Nylon und das diesen synthetischen Kleidern. Ihr wisst gar nicht, was für einen Schaden ihr euch anrichtet. Ich habe einen Freund gehabt, der war Arzt und der sagte immer, ja, nie Nylon auf die Haut, das ist Gift. Da habe ich ihm gesagt, erklären Sie mir mal, obwohl wir gute Freunde sind, haben wir immer Sie gesagt, weil es war ein Franzose. Das ist ganz einfach. Sobald Nylon auf die Haut kommt, dann zieht sich das Blutgefäß zurück, weil es kalt ist und schließt die Poren und dieses Gewebe schwitzt nicht mehr, hat keine Ausdünstungen mehr. Und erkrankt. Darum wird es so blass, leblos. Und wenn dieser Stoffwechsel sich nicht macht in diesen Papillaren, diese haarfeinen Äderchen, dann sammelt sich hier Schlackenstoffe an, dann gibt das Schmerzen oder diese Schlackenstoffe bei einem leichten Fieber oder bei einer Kältung geht das dann in den Körper hinein und vergiftet andere Organe. Also immer. Ich sage selbst den Schwestern, nie einen Büstenhalter direkt auf der Haut tragen. Trag dein Hemd darunter aus Baumwolle, denn das kann schwere Schäden geben auf die Brust. Lymphdrüsenknoten und alles solche Sachen kann das geben, weil es eine Stauung gibt. Und wir haben ein riesiges Netz von Lymphknoten auf der Brust. Eng geschnürt hier. Viele Männer genieren sich, mit Hosenträgern herumzulaufen. Ich geniere mich nicht. Ich hab Denn ich weiß, dass die ganze Last von den Geigen soll auf den Schultern getragen werden. Das ist das Richtige. Man soll noch die Arme hochhalten können und frei sein. Aber wie viele tragen schwere Schütz, nicht? Und haben dann ihre Hüfte eingeengt. Und da ist auch die Blutzirkulation eingeengt. Und das gibt auch eine Störung. Und was ich vielleicht auch noch anstechen wollte, ist, wir haben ja den, muss man mal studieren, wie sagt ihr, den bösen Mann, den steinernen Herz, nicht, der alte Mann, nicht, haben wir. Und wir wissen ja alle, dass dieser sterben muss. Und wer gestorben ist, kann der noch schwimmen. Was ist für eine Antwort?
Nach ein paar Tagen.
Ja, aber ist dennoch tot. Ja. Also, wiederholt nie den Satz, der alte Mann kann schwimmen. Das ist falsch. Das hört man so oft in unserer Gemeinde. Das stimmt gar nicht. Entweder seid ihr neugeboren und der alte Mann ist gekreuzigt und gestorben, oder er lebt noch und ihr seid nicht neugeboren. Es gibt nur zwei Sachen. Was aber dann herauskommt und hervorkommt, ist euer zweites Ich. Das sind die legitimen Sachen, die wir haben, die Gott uns gegeben hat. Und was ist das? Die Liebe, der Appetit, da mache ich A und B, nicht? Die Wissen, den Wissensdrang, das Lesen, der Existenzkampf, die Strebsamkeit und so weiter. Das sind alles legitime Sachen. Und denen muss ich jeden Tag stärken. Denn die müssen umgewandelt werden, die müssen regeneriert werden. Meine Zunge muss regeneriert werden, damit sie nicht zweisprachig ist. Denn es können nicht zwei Wasser aus einem Hahn kommen. Nicht? Sonst ist er vergiftet, der Brunnen. Aber das wäre ein anderes Studium einmal. Das geht jetzt nicht gerade hier hinein. Und doch ist das sehr wichtig für unseren psychischen Zustand. Denn solange wir glauben, und solange wir nicht neugeboren sind, kann auch die Umschulung nicht geschehen mit Jesus Christus, damit den Charakter Jesus bekommen. Und nur er kann uns den Frieden geben. Und da ist es sehr wichtig, was wir lesen. Legt die Romane weg. Legt diese Zeitschriften weg. Das vergiftet eures Gehirn. Und da habt ihr jahrelang, zum Beispiel ein Film am Fernsehen. Ich weiß, ich habe einmal vor Jahren, musste ich zu Leuten gehen und da war das Fernsehen an. Da habe ich gesagt, da kommt etwas ganz Interessantes. Kennen Sie Rasputin? Ich sage, ja, den kenne ich. Furchtbarer Mensch. Ja, da ist gerade ein Film von ihm. Da können Sie mal sehen, was er war. Ich habe mich, ich war noch nicht Adventist. Gut, ich habe mich versuchen lassen und habe den Film gesehen. Aber heute noch sehe ich diesen Film. Und das ist das Schreckliche dabei. Das spielt sich jahrelang noch in unserem Gehirn ab. Auch die Romane und alles das. Und das verhindert uns auch, die Wahrheit zu verstehen, wie sie ist. Weil immer wieder diese Gedanken unsere Gedanken vergiften. Ist es vielleicht doch nicht so? Nicht? Ist es vielleicht doch so? Und darum heißt es, mein Volk ist zerstört oder wird zerstört, weil es ihm an Kenntnis fehlt. Und weil er Gott vergessen hat. Und darum müssen wir öfters zuerst durch Fehler lernen. Selbst ein Arzt muss lernen. Selbst ein Arzt oder ein Chirurg bringt Leute ins Grab, weil er einen Fehler gemacht hat. Aber es passiert ihm vielleicht nicht ein zweites Mal. Und so sollte es auch bei uns sein. Wer einen Fehler gemacht hat, wer eine Sünde gemacht hat, das sollte nicht ein zweites Mal passieren. Warum nicht? Wenn wir richtig um Verzeihung gebeten haben und um Reinigung und um das Ersatzstück von Jesus Christus, dass wir seine Tugend in uns hineinpflanzen lassen, er ist der schließlich Schöpfer. Wenn er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben, ich werde machen, dass ihr meine Gebote halten könnt, das ist alles ein schöpferischer Akt. So kann er jeden Fehler, jeden Komplex, den ihr habt, kann er euch reinigen davon. Denn er, auch Schwester Weid, Geist der Weissagung sagt, das Evangelium ist nicht nur ein Verzeihen der Sünde, sondern ein Reinigen von der Sünde. Und ich habe euch gesagt, was die Sünde ist, ist nicht die Tat, sondern das, was ich bin. Und wenn ich einmal gereinigt bin, soll ich aber bitten, dass das Vakuum wieder besetzt wird, wieder erfüllt wird mit den Tugendeigenschaften von Jesus Christus. Das wisst ihr alle selbst, ihr müsst einfach das Gegenteil nehmen. Wer lügt, wer Tendenz hat zum Lügen, der soll bitten, was? Die Ehrlichkeit, oder? Oder die Wahrheit sagen. Und wenn das erfüllt ist, und es kommt eine Versuchung an euch, versucht könnt ihr werden, aber fallen nicht mehr, wenn ihr um die Kraft Gottes bittet. Wie halten diese Sterne da draußen? Mit dem Wort Gottes, allein durch das Wort Gottes. Und wenn Gott sagt, geh, sündige nicht mehr, glaubt ihr, dass Gott so ein Tyrann ist, um euch zu plagen? Nein, in jedem Wort, das Gott spricht, ist schon die Gabe, es zu tun. Die schöpferische Kraft ist schon dabei. Geisterweissagung spricht von der Frau, die Ehebruch getan hatte. Jesus hat ihr gesagt, geh, sündige nicht mehr. Und Schwester Weid sagt, sie hat nicht mehr gesündigt. Das will nicht heißen, dass sie nicht noch Gott ihr noch andere Fehler entdecken ließ in ihrem neugeborenen Herzen. Doch, das musste er, unbewusste Sachen. Die hat sie dann vorzu immer abgelegt, wie wir es auch nicht machen müssen. Schwester Weid sagt, ihr werdet noch manchmal vor Jesus knien und bitterlich weinen über eure Fehler. Das, so steht es auf Französisch, aber auf Deutsch steht es um eure Sünden. Aber für mich sind Fehler und Sünde nicht dasselbe. Denn man kann euch nicht verantwortlich machen für etwas, was ihr nicht gewusst habt. Erst wenn ihr es willig tut, dann. Aber es kann zu Sünde führen. So ist es mit dem Appetit. Ich kann Appetit, Gott kann mir den Appetit nicht wegnehmen. Aber er kann mir die Kraft geben, eine Sucht, die ich habe, zu beherrschen. Da muss ich beherrschen, aber die Sünde, die 10 Gebote, die muss ich nicht beherrschen. Da will mich Gott reinigen davon. Und das ist dann der psychische Zustand von einem Christen. Und darum haben wir so viele Leute, die neurotisch sind. Wie manche Geschwister treffe ich an, die sagen, Bruderlein, es geht einfach nicht. Ich glaube, ich kapituliere, ich glaube, ich höre auf. Hat gar keinen Wert. Und warum? Ich glaube, der Fehler ist öfters in der Predigt. Man sagt, er tut das Beste. Nehmt euch Mühe. Macht dieses, macht jenes. Wir können ihn ja gar nichts machen. Gott nur in uns kann es tun. Nur Jesus in uns. Und dann erst haben wir den Frieden. Und wenn wir einmal diesen Frieden haben, ist dann unser Gehirn gesund, unser Geist gesund? Doch. Erst dann ist er gesund. Und darum spreche ich mit dem Evangelium zu euch. Weil das Gehirn ist einzige Mittel, um mit Gott in Verbindung zu stehen. Und darum hat der Satan den Alkohol erfunden, um die Leute zu vergiften, weil der Alkohol zerstört das Gehirn. Jeder Tropfen Alkohol, der nicht weggeschwemmt werden kann von den Blutzellen, weil er zu stark war oder zu viel kam, diese Zelle vertrocknet. Und zuletzt habt ihr nur noch eine graue Masse von Zellen. Geht einmal in ein anatomisches Museum, zum Beispiel in Bern ist eins, ich bin dort gewesen. Schaut einmal eine Leber an von einem, die eine Zirrhose hatte, also eine Leberverhärtung. Es gibt zwar zwei Sorten von Zirrhosen. Es gibt die Ödemzirrhose, die Wassersuchtzirrhose und die Zirrhose von der Verhärtung, die vertrocknet. Die wird schrumpft zusammen. Aber habt ihr schon ein Stück Fleisch gesehen, das gekocht wurde? Also Suppenfleisch. Wie sieht das aus? Ganz grau, nicht? Und so sieht diese Leber aus. Und wenn dann diese Adern, die um die Leber herum sind, wenn man diese anschaut, da könnt ihr mit dem Messer darauf klopfen und das tönt wie auf einem Blechrohr. So verhärtet sind diese Adern. Ich glaube, wenn jeder Alkoholiker so in ein Museum hineingehen sehen könnte, und sehen könnte, was für Schaden der Alkohol anrichtet. Ich glaube, er wäre geheilt. Und trotzdem, ich war in einem Vortrag, da war ich eingeladen worden von einem Arzt, da war der Lungenkrebs als Film. Da hat man einem Arzt ein Viertel der Lunge herausgeschnitten. Die ganze Operation hat man gesehen. Und der Arzt, der dort war, war auch ein Chirurg, ein Professor. Und der hat einen richtig herzergreifenden Aufruf gemacht an seine Studenten. Hört auf zu rauchen. Seht jetzt, was da passiert ist mit meinem Kollegen, dem Arzt, nicht? Und wie der lebt heute mit Emphysem. Kann ich mir richtig schnaufen, nicht? Er kann wohl einatmen, aber nicht mehr richtig ausatmen. Das nennt man das Emphysem. Kaum waren wir draußen, haben alle Studenten sozusagen wieder angefangen, ihren Grünstängel anzuzünden. Sklave, nicht Sklave, arme Leute. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Schwachheiten kennen. Und seid nicht betrübt, wenn man sie euch zeigt. Und wenn es schmerzt. Aber Gott kann euch heilen davon. Er ist unser großer Arzt und Heiland. Aber was wir auch wissen müssen, vielleicht ist, wie unsere Eltern waren. Im weltlichen Gericht, wenn einer vor die Gerichtsbare kommt, dann fragt man, wie waren deine Eltern? Warum hast du das getan? Wie wurdest du erzogen? Das gilt dazu auch. Und auch bei uns gilt es. Wir haben das Vererbungsgesetz. Und das spielt uns auch große Streiche in unserer Gesundheit. Es gibt Menschen, die sind für ihr Leben lang krank. Ich bin einer von denen. Nur weil die Eltern gesündigt hatten. Da muss ich mein Leben lang leiden. Obwohl Gott mir die Kraft gibt, wo er mich hinruft. In alle Länder ruft er mich, um Vorträge zu geben und ich gehe. Denn ich habe versprochen, als ich schwer krank war und auf dem Totenbett lag, Herr, ich gehe dort, wo du mich schickst. Aber ich schicke mich nicht selber. Und das hat er immer gemacht, bis heute, schon 10 Jahre lang, 15 Jahre lang. Und dieses Vererbungsgesetz, das schimpfen viele Leute und sagen, das ist eine Ungerechtigkeit sondergleichen. Glaubt ihr das auch? Dass ihr leiden müsst für die Sünden eurer Eltern? Und dabei ist noch eine große Gnade. Wie lange, wie manche Generation muss da leiden drunter? Nur 3 bis 4. Das ist noch eine Gnade von Gott. Und dann hört es wieder auf. Aber Jesus, schaut einmal nach, wie viele Generationen er in seinem Körper gehabt hat. Und was er getragen hat ans Kreuz. Nicht seine Sünden, sondern unsere Sünden.
Die ganze Welt.
Es war nicht die ganze Welt. Im Garten von Gethsemane hat man ihm dann die Sünde von der ganzen Welt auferlegt. Warum? Weil jede Sünde, die begehen werden konnte noch nach seinem Tod, ich war schon in ihm. Keiner kann sagen, für diese Sünde ist der Heiland nicht gestorben. Nein, er hat alle besiegt, alle versöhnt. Und wenn Jesus nur am Kreuz gestorben wäre und nicht dieses Leben geführt hätte, wären wir alle trotzdem verloren. Dann hätten wir nicht die Gerechtigkeit. Er hat von Maria bis zu Eva alle Sünden besiegt. Und warum kann er dann uns nicht auch heilen? Wir sind so schwachgläubig. Wir brauchen unbedingt mehr Glauben. Selbst die vererbten Sünden kann er uns heilen. Haben wir es nicht heute gelesen? Die anererbten Sünden kann er uns heilen? Nur das braucht Glaube dazu. Und wenn er es nicht macht, was dann? Dann danken wir dennoch. Dann hat er irgendeinen Grund dazu. Jetzt kommt ein anderer Artikel. Wie viele Leute merken gar nicht, dass sie ihre Gesundheit ruinieren. Ich habe sehr viele Kinder in meiner Praxis. Und die Eltern sind manchmal unzufrieden. Weil wenn sie im Wartsaal sind, dann sage ich, komm zu mir, mein Kind. Komm, wir wollen nicht miteinander sprechen. Du hast mir sicher etwas zu erzählen. Ja, ich komme mit, sagt die Mama sofort. Das ist mein Kind. Sag ich, jetzt möchte ich einmal mit Ihnen. Ich will nicht Sie hören. Ich will mal Ihr Kind hören. Und dann sagen Sie, gut, dann gut. Ne? Weil Sie ja doch noch kommen wollen, nicht? Aber Ihr werdet erstaunt, was diese Kinder sagen. Bitte, Herr Doktor, gib doch meiner Mami auch etwas, dass sie nicht so nervös ist immer. Bitte, sag doch meiner Mami, dass sie nicht bei jedem Wutanfall ich mir eine rasche Ohrfeige gibt. Ich kann ja nichts dazu. Nicht? Und solche Sachen. Und das markiert die Kinder für ihr Leben. Wo ist die Krankheit? Nicht beim Kind, sondern bei den Eltern, weil sie die Kinder nicht erziehen können. Und nachher kommen die Eltern dran. Dann sage ich ihnen, sie, bevor sie ihr Kind schlagen, erzählen sie ihm warum. Erzählen sie, dass sie mit Tränen, mit Schmerzen, ihr ein paar Fesse, sagt man auf Französisch, Schläge gibt auf dem Hintern, nicht auf dem Kopf. Das darf man nicht machen. Das ist nicht gesund. Das kann sogar zu Gehirnblutungen kommen. Und oder dann sage ich ihnen, wollt ihr Kind unbedingt so abhärten und es immer wieder kalt duschen? Hört doch endlich auf mit dem. Das Kind ist viel zu nervös und zu schwach, um eine kalte Dusche zu erleben. Ja, dann machen sie große Augen und meinen, ich sei noch ein Spiritist, weil ich das gesehen habe. Das ist alles nur eine Gabe Gottes. Da danke ich den Herrn dafür. Ein Kind hat einmal gebetet und gesagt, Herr, besuche doch. Ihre Erfahrungen sind nicht Ihre Erfahrungen. Gott will andere Erfahrungen machen mit Ihnen. Seid doch getrost und habt Glauben an Gott, dass auch Er Ihr Kind retten wird. Und wenn Er es bis tief in den Schlund, Sumpf hineingeht, bis es da hinauf hat. Und dann zieht es der Herr wieder heraus, wenn er schreit am Haarschopf. Dann ist es aber gewaschen und geheilt. Nein, die Eltern wollen immer die Kinder retten. Niemand kann retten, nur der Heilige Geist kann retten. Sie sollen beten für sie und ein Vorbild sein. Darum heißt es in der Bibel, Väter, ärgert nicht eure Kinder. Sie sagen aber, sie machen es nicht und das verstimmt doch ein Kind. Unzufriedenheit ist eine sehr schlimme Sache. Das schwächt den Menschen. Habt ihr schon einen Menschen gesehen, wenn er unzufrieden war, dass er wirklich kräftig war? Nein, jeder Mann ist schwach, der unzufrieden ist. Er mobilisiert nicht seine Kräfte, weil er seine Unzufriedenheit. Er mobilisiert wohl Kräfte, wenn er wütend wird, wenn er entrüstet ist. Gut, was auch passiert dann? Dann werden die Surrenal, die Nebennieren, da ist das Adrenalin da drin nicht. Und das ist nicht dazu da, um uns in der Wut zu unterstützen. Nein, das ist dazu da, dass wenn ich einmal einen Stier begegne und der greift mich an, dass ich pedalen kann. Nicht? Dieses Adrenalin. Das gibt mir die Kraft dazu.
Das hat der Schöpfer so in uns
hineingelegt. Wir waren einmal in einem Stresszustand, auch meine Frau und ich. Da stand in den ganzen Zeitungen in Österreich, Schweizer Ehepaar in Bergnur. 8 Männer mussten uns aus einer furchtbaren Lage herausholen. Wir haben es nicht extra gemacht. Aber wir haben einen Kuhpfad, einen Viehpfad, für einen Pfad angeschaut. Und sind dann an eine Felswand gekommen, die Nacht ist gekommen. Wir sind heruntergeklettert an der Felswand, soweit wir konnten, oder soweit ich konnte mit meiner Frau. Und dann war Nacht. Und dann sagte ich, glaube nicht, dass wir noch weitergehen, sondern Hilfe gerufen, gebetet. Und da kamen 8 Männer und haben uns abgeseilt. Aber das Adrenalin, das haben wir gespürt. Auch bei meiner Frau habe ich es gespürt. Trotzdem, sie in Todesangst war, hatte sie riesige Kräfte, um sich an Tannenbüschen nur mit den Händen zu halten. Und ich steckte meinen Spazierstock unten, um ihr die Füße zu halten. Stück für Stück, Zentimeter für Stück sind wir heruntergegangen, bis wir auf eine kleine Plattform kommen. Und ich war so weit vom Abgrund mit meinem Fuß auf einem Grashalm. Da kam der Bergführer und sagte, sie, weg von da, sofort anseilen. Da sei meine Tanne hinein, meine Tanne herum gekurbelt und gesagt, so, jetzt ziehen wir. Sonst fallen sie mir noch.
Entschuldigung, du warst noch am Überlegen, ob du weiterrutschen solltest. Ja. Aber irgendeine Stimme hat
mir gesagt, nein, mach es nicht.
Weil er nicht wusste, was da unten kam.
Liebe Geschwister, ich bin überzeugt, wenn ich da nicht in Ordnung gewesen wäre mit Gott, hätte mich der Teufel zerstört. Denn er wartet ja nur darauf. Dann haben wir noch etwas anderes. Ich schaue nicht die Mädchen an, vielleicht die Jungen, die Eifersucht. Denn die sind meistens noch mehr eifersüchtig als die Mädchen. Das ist eine furchtbare Krankheit. Das ist auch ein Krebs. Das kann ganze Familien zerstören, ganze Gesundheiten zerstören. Und nimmt euch den Frieden weg. Warum eifersüchtig sein? Gott ist eifersüchtig, oder ist er nicht? Ja, er ist eifersüchtig. Wenn ich manchmal so Patienten sehe, die intelligent sind, die anziehend sind, die nett sind, dann sage ich immer, wenn ich eifersüchtig sage, wenn diese Person mit ihrer schönen Stimme, die sie hat, oder mit ihrer Intelligenz den Herrn dienen könnte, wäre das wunderbar. Da darf man eifersüchtig sein. Aber nicht eifersüchtig sein auf seinen Gefährten. Denn wenn er weggeht, dann lasst ihn weggehen, dann gibt dir Gott etwas Besseres. Glaubt ihr das? Natürlich. Das ist die sogenannte Psychosomatik. Einmal hatte ich ein junges Fräulein, also eine junge Dame, bei mir in der Praxis. Dann plötzlich fing es an, ja, wie eine Madeleine, ich fing sie an zu weinen. Ich sage, was ist los? Ich habe schon gesehen, ihre Seele ist vollständig schwarz. Sie haben psychische Zustände. Aber es geht mich nichts an, ich bin kein Priester, ich will keine Beichte von Ihnen, aber hier kann Ihnen ein Heiland helfen. Gehen Sie zu Jesus Christus. Lesen Sie die Bibel. Er wird Ihnen helfen. Sagt sie, Herr Klein, darf ich Ihnen dennoch sagen? Sag ich, wenn es Ihnen Sie entlastet, gut, dann sagen Sie es. Ja, wissen Sie, mein Mann geht mit einem jungen Mädchen und das ist erschrecklich und ich kann das einfach nicht ertragen. Sag ich, wie lange? Ja, schon ein ganzes Jahr lebt er mit dir. Dann sagt sie zu ihr, schauen Sie einmal, junge Frau, wenn Ihr Mann jetzt da sitzen würde, wäre der stolz zu sehen, dass eine Frau für Sie weint, für ihn weint. Und übrigens, ist so ein Mann es würdig, dass man noch eine einzige Träne für ihn vergießt, wenn er sie so hocken lässt? Da gab es einen Sprung, eine Energie in diese Frau hinein, die sagte, nein, ist fertig, ich ließe keine Träne mehr für diesen Mann, er ist es nicht würdig. So muss man manchmal die Leute behandeln. Mit dem Gegenstück. Das war fertig. Ich habe dann ihre Mutter noch einmal getroffen. Sie sagt, sie ist über den Berg. Hat auch wieder Gottesvertrauen gefunden. Hab ihr gesagt, wenn der Herr uns etwas wegnimmt, dann gibt er uns etwas Besseres. Dazu müssen sie Vertrauen haben. Aber sie müssen auch Gott suchen und ihm gehorchen. Dann haben wir den Neid. Ah, das ist auch eine furchtbare Krankheit. Das nagt. Das gibt uns auch diese Unzufriedenheit. Und es ist ein Nagetier. Das nagt immer und immer wieder an uns. Und macht uns krank. Seht ihr, wie viele Krankheiten nur aus dem Psychischen kommen. Dann haben wir den Hass. Ja, wie viele Leute sagen, ich habe ihn verziehen. Ja, doch, doch, doch. Aber soll mir nicht mehr unter die Augen kommen. Kein Verziehen. Und das vergiftet das Blut. Regelrecht. Man hat in einem Staat Versuche gemacht mit Ratten. Da hat man Ratten richtig gereizt, schlechte Nahrung gegeben, damit sie richtig so bösartig wurden. Und da hat man in einem Spital auch, das war noch schlimmer als die Ratten, einen Mann eingeliefert, der war wie so tollwütig. Das hatte einen Hass. Das heißt, ich kann ihn erwürgen und so weiter, nicht? Und das heißt, eine Diagnose haben sie gemacht von ihm. Und er war nur krank, also geisteskrank sozusagen, wegen seinem Hass, den er schürte. Da haben sie den Hauch von diesem Mann weggenommen in ein Glas, damit es Dunst gibt, nicht? Und haben das einer Maus eingespritzt. Die ist gestorben. Darum kann man sagen, wenn jemand so hässlich ist, habt ihr das Wort auch gehört? Das ist eine Giftspritze. Ja? Bei uns sagt man das, und das stimmt. Dann die Sorgen. Nein, noch etwas anderes vorher. Der Geiz. Ach, wie viele Leute können nicht schwimmen. Nicht? Statt dass sie so machen, machen sie immer nur so. Und das ist ein, was ist das? Was ist Geiz? Was sagt die Bibel? Ein Götzendienst. Und Gott hasst es. So ein Mensch kann nicht ins Himmelreich kommen. Denn da droben hat es viel Gold, viel Silber. Und wenn er das auch wieder so macht, dann ist er nicht glücklich. Denn er wird nicht genug bekommen. Dort hat es in Hülle und Fülle. Unsere Straßen in Jerusalem sind mit Gold gepflastert. Wir sind ja reich. Noch gestern habe ich ein Studium gemacht über das neue Jerusalem und habe gesagt, das ist eine wunderbare Stadt. Und das ist unsere Mutter. Aber kein Sünder wird in diese Stadt hineinkommen. Kein Sünder. Wir müssen unsere Sünden vorher reinigen lassen. Wir müssen sie vorher in alles Heiligste schicken, solange Jesus noch dort arbeitet. Und es ist bald Zeit. Wir leben im Tag der Versöhnung. Wir sind im Morgen der Tag Versöhnung. Bald wird Jesus Christus das Allerheiligste reinigen. Und dann ist es fertig. Niemand kann dann seine Sünden mehr dort hinaufbringen. Studiert das Alte Testament, der Versöhnungstag. Und dann werdet ihr begreifen, was Jesus Christus dort oben macht. Es ist ein großes Evangelium in der Lehre von der Stifthütte. Die ganze Theorie von der Stifthütte ist Evangelium. Denn im Hebräerbrief heißt es, sie hatten das gleiche Evangelium wie wir. Das Neue Testament war schon im Alten Testament. Abraham hatte es. Er lebte durch den Glauben. Moses hatte es schon. Alle diese Leute hatten schon den neuen Bund. Sie lebten nicht im alten Bund, wo es heißt, wer das tut, der wird gerettet. Das waren keine Gesetzesmenschen, sondern sie durch den Glauben. Und ihre Werke zeigten sie durch den Glauben. Das war der neue Bund. Gut, ich will kein Studium darauf machen, aber nur zu sagen, wie eng das immer zusammenhängt. Die Sorgen, es gibt noch ein anderes Wort auf Französisch, Angoisse. Angoisse ist so, wenn man bedrückt ist wegen irgendetwas, was auf uns zukommt. Das ist ein Mangel an Vertrauen. Und das ist noch schlimmer, denn dieser Angoisse, diese Sorgen, das verstärkt uns unser Gesicht. Schaut einmal ein Mensch, wenn er voller Sorgen ist. Seine Augen sind auf den Boden gerichtet, statt auf den Himmel. Nicht? Er ist irdisch geworden. Und seine Gesichtszüge haben sich verändert. Er ist verklemmt, wie man sagt. Nicht? Ist das ein schöner Ausdruck? Nein. Ein Gotteskind soll wie sein?
Fröhlich.
Fröhlich. Das heißt, seid immer fröhlich. Danket dem Herrn jeden Tag. Wir können ihm danken. Und wisst ihr, was das macht? Das zerstört unsere Verdauungsapparate. Wie mancher hat Magengeschwür, nur wegen seinen Sorgen. Ich habe Leute, die zu mir kommen, so Business, Geschäftsmänner, mit Magengeschwüren. Sag ich, stellen Sie doch mal endlich ab mit Ihrem Stress, den Sie immer haben. Da kam zum Beispiel ein Entrepreneur, das ist ein Baumeister, der hatte täglich immer Ärger und Sorgen, wegen seinen Arbeiten, wegen seinen Aufträgen. Dass er diesen Auftrag nicht bekommt, oder jenen Auftrag nicht bekommt, dass wieder etwas Falsches gemacht hat. Bis zuletzt eines Tages treffe ich ihn an, und dann hat er ein fahles Gesicht gehabt, man erkennt sofort, ich weiß nicht, was geht im Verdauungstrakt. Ich sage, was fehlt Ihnen? Ja, ich muss ins Spital, ich muss mein Magengeschwür operieren. Ich sage, das operiert man doch nicht. Wir wollen mal eine Rosskur probieren. Soll ich euch verraten, wie ich den Mann geheilt habe? Aber probiert es nicht. An anderen aus und an euch selbst. Einzig mit Pampelmus, ein guter Tee und Mandeltüre. Der musste mir jeden Morgen einen Kaffeelöffel Mandelmus mit Grapefruitsaft trinken und die ersten Tage sagt, das ist ja furchtbar, das ist ja eine Rosskur. Warum? Tut einmal einen Tropfen Zitrone auf eine Schürfwunde, das tut weh. Und genauso ist es mit dem Magengeschwür. Aber das heilt aus. Der Mann war in kurzer Zeit geheilt. Rohkost. Der Arzt hat ihm Rohkost. Ein Töchter von der Station, die in die Pension kam auch. Das hat den Magengeschwür. Dann hat der Arzt gesagt, keine Rohkost, kein Salat, keine Früchte. Da habe ich gesagt, gut, dann gehen Sie nochmal zum Arzt und sagen ihm, er soll Ihnen einen Speisezettel aufschreiben. Denn ich werde nur Rohkost geben. Da kam sie zurück und sagte, der Arzt hat gesagt, er hätte die Diät nicht gelernt in der Universität. Der Mann soll machen, was er will, die Hauptsache, sie werden geheilt. Dann habe ich jeden Tag, morgen, Mittag und Abend, Rohkost gegeben Kartoffelstock, Mandeltüre und Hafermus und so weiter. Und in den 14 Tagen war sie geheilt. Geht so. Studiert diese Sachen. Kauft Bücher darüber. Das ist interessant. Denn es heißt in einem Büchlein, wo es heißt Avec Dieu chaque jour, mit Gott jeden Tag, auf Französisch, da heißt es, das Werk des Heilens ist im Grunde genommen dem Adventvolk aufgelegt. Da steht es. Und da steht es auch, dass jeder Adventist einfache Methoden lernen sollte, um Schmerzen zu lindern, in der Missionsarbeit zu. Und das ist wieder die Fomentation, die ich da das letzte Mal gezeigt habe, sehr wichtig. Gut. Dann kommt noch die Aufregung. Das ist auch so etwas. Die Menschen regen sich auf für ein Nichts. Warum aufregen? Vieles ist ja in Gottes Hand. Alles ist in Gottes Hand, aber vieles ist ja auch in Gottes Hand. Und die Aufregung, das ist sehr schlecht für das Herz. Wie mancher, wenn er sich aufregt, sagt, ich habe Herzklopfen. Nicht? Das poppert da drin. Oder ein anderer, der hat die Nieren, die er sogar spürt. Er kann nicht mehr Wasser lösen. Oder ein anderer, wenn er aufregt, dann springt er aufs Klo. Solche Männer kenne ich. Ich kenne keine Frau, doch. Ich kenne eine Patientin, die hat das mir letztens auch gesagt. Wenn irgendein Telefon kommt, sie ist aufgeregt, dann muss sie aufhängen und springen. Man muss sich aufregen. Das ist ein Reflex. Wir haben Reflexe. Und hört gut zu. Unser Leben besteht mehr aus Reflexen als aus christlichen Übungen. Warum? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Bruder Kleiner, du hast etwas gesagt, das ist komplett falsch, das glaube ich dir nicht, nehme ich dir nicht an. Wie reagiere ich dann? Da kommen die Reflexe hervor. Reagiere ich dann, wie Christus reagiert? Oder reagiere ich mit meinem Ich, weil ich beleidigt bin? Das ist sehr wichtig. 80% vom Christenleben besteht aus Reaktionen. Und da heißt es, reagiert jetzt mein zweites Ich, nicht das erste Ich, das ist tot, mein zweites Ich, oder reagiert dieses Christus in mir? Überlegt euch einmal das. Auch sehr wichtig. Also Nerven, Nieren und Herz und Darm werden angegriffen bei Aufregungen. Dann habe ich noch etwas vergessen. Bei Sorgen zum Beispiel wird die Gallenblase und die Leber auch angegriffen. Das nennt man Bile. Galle. Wie manche, der sich zum Beispiel Schüler, da habe ich viele Kinder zum Beispiel, wenn das Examen bevorsteht, dann erbrechen sie Galle. Warum? Weil sie sich schon Sorgen gemacht haben wegen dem Examen, das kommt. Da sagt man, die Galle läuft ihm über. Mhm. Nicht? Das ist auch eine Krankheit. Und das kann dann zu schweren Krankheiten kommen. Wenn da zu viel Galle ins Blut hineinkommt, dann wird er gelb wie eine Zitrone, nicht? Und die Leber, das gibt Leberschäden. Weil das gibt eine Stauung und vergiftet die Leber. Und während langer Zeit kann die Leber nicht mehr richtig verdauen. Diese Kinder pflege ich alle mit einem speziellen Lebermittel. Und ein Nervenmittel, damit sie relaxiert sind, nicht mehr diese Angst haben. Und mit der geistlichen Therapie. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass er diese Sterne da aufrechterhält? Mit seinem Wort. Geh auf die Knie und bete den Herrn, dass er dir Weisheit und Verstand gibt. Die kommt von ihm. Und du wirst sehen, das Examen wird vorbeigehen wie nichts. Und es kommen Kinder zu mir und sagen, Herr Klein, jetzt bete ich. Es geht viel besser. Aber ich sage immer, du musst nicht so machen, wie du es dich gewohnt bist. Wenn du eine Aufgabe hast, die du nicht verstehst, dann rennst du zum Vater oder zur Mutter. Und wenn dann dieses Problem gelöst haben, er geht in die Schule und es ist falsch, dann kommt er triumphierend nach Hause und sagt, du Papi, das war dann falsch. Da kommt eine schlechte Note. Nein, sage ich immer, fängt an mit der Aufgabe. Fängt an und betet. Und dann gibt der Herr dir die Weisheit. Stell den Fuß zuerst in den Fluss und dann geh hinüber. Das muss man auch Kindern. Und Kinder sind interessant für solche Sachen, wie die aufnahmefähig sind. Nach Jahren noch kommen sie und fragen, Herr Klein, wissen Sie, Sie haben mir einmal das und das gesagt, das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. Mach's jetzt. Ich esse nicht mehr zwischen den Mahlzeiten. Ich esse jetzt Salat. Und so weiter. Das ist schön. Aber ich habe auch Misserfolge, indem ich den Kindern sage, du darfst das nicht mehr essen, das ist Gift für dich. Dann kommen die Eltern und sagen, sie haben mein Kind verdorben, es ist schneckerfräßig geworden, es will das und das und das nicht mehr essen. Ich sage, ja, sie müssen umgeschult werden, nicht das Kind. Und dann haben wir noch etwas anderes, die Ehrsüchtigkeit. Das ist auch so eine Krankheit. Und da finden wir in der Weltgeschichte öfters mehr Frauen als Männer, die ehrsüchtig sind. Wie manche Frau hat den Staat ruiniert, weil sie ehrsüchtig war. Weißt du einmal die Geschichten von Rom, von Frankreich, von den Königen. Das heißt es immer auf Französisch wie «Cherche la femme», sucht die Frau. Und ich will euch nicht anklagen damit, aber es ist in der Frau ebenso gegeben. Eva war ja auch so, nicht? Sie wollte mehr lernen. Das ist die Ehrsucht. Das ist etwas. Aber all diese Untugenden kann von Gott verwandelt werden zum Guten. Und diese Ehrsüchtigkeit, das zerstört die Mentalität von einem Menschen. Mit diesem Menschen, der wird sogar so, dass man nicht mehr seine Gesellschaft sucht. Weil alles dreht nur um ihn herum. Und das kann so weit gehen, bis zur Geisteskrankheit. Man fragt sich manchmal, ob diese Leute noch normal sind. Schaut einmal Hitler an, glaubt ihr, dass er normal war? Wer hat ihn inspiriert? Ein Hellseher. Und unter dieser Knute war er. Wenn ihr das Buch lest, ich habe es nicht gelesen, ich habe es von den Patienten gehört. Oder stimmt es nicht? Ja, eben ja, es war der. Ja. Und dann noch etwas anderes. Wie viele Leute sind erbittert? Irgendwegen etwas auch. Sie regen sich auf. Vielleicht über sich selbst oder wegen einem anderen. Sie sind verdrießlich. Und auch das ist wie ein Krebs. Und kann Krebs geben. Denn das mobilisiert auch wieder hier. Die Hormone werden mobilisiert. Wir haben viele Hormone in unserem Körper. Und dann werdet ihr sehen, dass diese Menschen, entweder werden sie dicker, Entschuldigung, wenn ich sage, dicker, kann auch sagen vollschlank, oder sie werden mager, sie magern ab. Nur wegen dem. Und dann der Egoismus ist auch so etwas. Der Egoismus zehrt an den Lebenskräften. Weil alles dreht sich nur um ihn und das zerstört ihn auch. Viele Leute können das nicht glauben, dass der Egoismus die Lebenskraft zerstört. Und warum? Ganz einfach. Es ist ein Gesetz in der Welt und dieses Gesetz ist so. Entweder geht ihr und ihr lebt oder ihr geht nicht und ihr stirbt. Das Beispiel haben wir in Israel. Das Rote Meer, Galäische Meer und das Tote Meer. Das Tote Meer nimmt nur, aber kein lebendes Wesen ist in diesem Meer. Und so ist es bei uns, das ist ein Gesetz. Heißt es nicht, wer mit Eifer, Übereifer spart, wird immer ärmer. Das ist in den Sprüchen. Und so ist es auch mit unseren Gedankengut. So ist es auch mit unserer Liebe. So ist es mit unserer Barmherzigkeit, mit all denen, alles was wir zurückbehalten, das macht uns krank. Wir müssen geben und nicht nehmen. Wir dürfen von Jesus nehmen, doch? Und jetzt noch einige Ratschläge. Wenn ihr wirklich einmal aufgeregt seid und der Magen ist etwas aufgeregt, er ist so, verkrampft, nicht? Dann sagen sie, ich weiß nicht, ich habe keinen Hunger. Mein Magen ist verschlossen, nicht? Es gibt sehr viel. Dann nehmen sie ein Reni oder irgend so etwas, eine Pastille und danken dann, das hilft dann, nicht? Nein, ein Schluck kaltes Wasser. Nicht zu kalt, ein Schluck kaltes Wasser. Und das beruhigt dann wieder die Magennerven, vor dem Essen. Oder eben besonders Rohkost. besonders Rohkost. Alle diese Leute, die so im Stress sind in ihrer Arbeit, selbst wenn sie in einem Restaurant sind, bittet im Restaurant und sagt, bitte zuerst etwas Rohes, geniert euch doch nicht. Und ich habe manche Serviertochter, manchen Kellner, habe ich bekehrt zu einer besseren Ernährung. Früher musste ich viel reisen und leider hatte ich damals meinen Bus noch nicht, da musste ich im Hotel essen. Dann habe ich immer mein Menü bestellt. Ich sagte, warum kein Kaffee? Warum jetzt die Rohkost vorher? Ich habe es ihnen erklärt, die saßen bei mir, selbst der Hotelier, der Besitzer kam und saß neben mir. Und wenn ich dann wieder hinkam, dann sie, seit sie da waren, habe ich jetzt das und jenes. Was geht viel besser? Man muss sprechen mit den Leuten. Und sprecht von Jesus, wie wenn ihr von einem Politiker spricht. Er ist ja der berühmteste Mensch, den es gegeben hat. Warum sich genieren? Ich geniere mich nie in meinem Geschäft. Wenn jemand mir sagt, Herr Klein, ich danke Ihnen, es geht mir viel besser, dann sage ich immer, danke Sie meinem Chef. Ja, wer ist denn Ihr Chef? Jesus Christus. Er hat mir gesagt, wo Sie krank sind. Er hat mich inspiriert, was für Mittel ich Ihnen geben soll. Ich bin nur ein Instrument. Dann kommt es noch vor, dass ich sage, aber dann waren Sie aber ein gutes Instrument. Ja, das können Sie auch sein. Von Jesus Christus. Also, passt auf, immer Rohkost, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, bringt es Vitamine. Zweitens, ich habe hier alles Französisch aufgeschrieben, weil es ist ein Ding, das ich einmal früher auch gemacht hatte. Es verdaut schneller, es beruhigt den Magen, es bringt die Vitamine und die Enzyme, denn wenn jemand zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse etwas angeschlagen hat, und das sind meistens Leute, die etwas eine Gasfabrik haben im Bauch, nicht? Und das ist meistens die Bauchspeicheldrüse. Da sparen wir viele Enzyme von der Bauchspeicheldrüse, wenn wir vorher etwas Rohes essen. Dann verarbeitet der Magen schon bereits diese Enzyme, oder wie man sagt, Fermente, damit das andere besser verdaut wird. Denn alles, was roh ist, hat ja schon die Fermente in sich zur Autoverdauung. Nicht, das hat mit einem Auto nichts zu tun. Das hat mit Autosuggestion oder Autonomie oder irgendetwas zu tun. Aber nicht mit einem Auto. Das will heißen, eine Frucht, ein Gemüse kann sich selbst verbauen. Das glaubt ihr. Es braucht nur die gewisse Temperatur, nicht? Und dann verdaut es sich selbst. Und das ist mit der Rohkost auch so. Da sagen viele Leute, ja, wissen Sie, da war ein Apfel, der wird das angeschlagen, esse ich nicht, dann ist die ganze Frucht ist verdorben. Ich sage, das ist Unsinn. Die Bakterien waren schon lange in dieser Frucht drin. Auch bei uns, wir haben Tuberkulosenbazillen, wir haben fürchterliche Virus in unserem Körper drin. Und so ist es auch in der Frucht. Aber was ist wichtig? Der Boden ist wichtig, nicht die Bazillen. Und wenn dann dieser Apfel einen Schlag bekommt, dann wandern diese Fäulnisbazillen dorthin, weil dort eine schwache Stelle ist, und dann verfault. Dann schneide ich das raus, aber das andere ist noch gut. Nur sollen wir nicht ganz faule Sachen essen. Das ist gefährlich, auch mit dem Gemüse und so Sachen. Dann kommen wir zu viel Fäulnisbazillen in unseren Darm hinein, und dann haben wir zu viel Kolibacillus, dann können wir einen Blasenkatarrh bekommen dadurch. Das ist schmerzhaft dann, diese Blasenkatarrh. Gut, und es verhindert, wie man sagt, eine Leukozytedigestiv. Das heißt, eine Ernährungsleukozytose. Das will so viel heißen. In dem Moment, ich sehe ja Dutzende von Leuten, wo ich eingeladen bin, und ich mache nie einen Kompromiss bei den Leuten. Bei mir heißt es immer, ich bin Vegetarier, ich esse weder Fisch noch Fleisch noch irgendetwas. Ich will... Was muss ich denn machen? Was gibt es denn noch? Rohkostplatte. Und vielleicht dann können Sie noch ein Getreide machen. Das volle Reis oder so. Und da sehe ich immer die Leute. Das erste, ein Stück Brot in den Mund. Das ist falsch. Mach das nicht. Denn sobald etwas Gekochtes in den Magen kommt, dann erhöhen sich die weißen Blutkörperchen. Von 7000 kann es bis zu 16000 gehen. Zum Beispiel mit Sardinen. Die schwimmen etwa 6 Stunden im Magen, diese Sardinen. Und während diesen 6 Stunden habt ihr eine Erhöhung von 16000 weißen Blutkörperchen. Ich kann es euch beweisen, habt die Sachen da in diesem Koffer dort. Und mit Schinken ja auch. Ihr esst zwar kein Schinken, aber immerhin nur um zu sagen. Das dauert auch 6 Stunden. Und was passiert dann? Eine solche Leukozytose macht euch müde. Und wenn man müde ist, dann glaubt man, jetzt muss ich mich wieder stärken. Und dann isst man wieder etwas. Dann vergisst man sich wieder mehr. Nein, der Magen ist keine Abfallkübel. Sondern man sollte ihn pflegen. Man muss wissen, was der Magen braucht. Und jeder hat nicht den gleichen Magen. Der Patient, der zu mir kommt und sagt, ich verdaue Steine, sagen wir, ja, dann sind Sie krank. Dann haben Sie einen atonischen Magen. Der Magen reagiert gar nicht mehr. Sie können essen, was Sie wollen.
Der ist immun.
Ein gesunder Magen, der gibt her, was er nicht, das ihm nicht passt. Das ist nur ein gesunder Magen. Also ich habe gesagt, vorhin einen Tag, nur Rohkost, wenn es brummt da oben. Nicht, wenn ihr müde seid. Also am Morgen zum Beispiel wäre ideal, Früchte, eingeweichte Flocken, aber Achtung, nur Haferflocken kann ich empfehlen als eingeweicht. Die anderen sollte man immer etwas kochen noch. Und zwar, um die Stärke frei zu haben. Denn die Leber ist empfindlich für solche rohe Stärke. Die verdaut es nicht gut. Die ist nicht dankbar, wenn die in eine rohe Stärke hineinkommen. Also so in diesem Form da. Und darum sagt Schwester Weid, Getreide gut kochen. Und es gibt so viele Männer und Frauen, die schreiben Bücher, öfters inspiriert von Satan. Denn wenn etwas kommt, wenn eine Erweckung kommt in der Gemeinde, seid sicher, dann bringt Satan auch noch eine Erweckung. Und das nennt die Schwester Weid sofort den Fanatismus, der kommt. Wenn die Gesundheitsreform gepredigt wird, dann kommt Satan sofort und bringt auch eine Gesundheitsreform. Aber immer eine, die uns schadet. Immer. Bitte?
Die Gerechtigkeitsbotschaft.
Ja, auch die Gerechtigkeitsbotschaft, darf ich euch ruhig sagen. Wir haben 2 Gerechtigkeitsbotschaften auch bei uns. Ich sage es mit Beweis. Sobald die Gerechtigkeitsbotschaft gekommen ist, 1888, hat Satan dann später auch eine gebracht. Und wisst ihr, welches die falsche ist? Wollt ihr es wissen? Darf ich es sagen? Bruder?
So richtig unterrichtet es, ja.
Gut. Wer glaubt, wer sagt, ihr müsst nur glauben, nehmt es nur an. Gott hat euch gerecht gemacht. Ihr seid gerecht durch Glauben und ihr müsst nichts tun. Ihr seid ja gerecht. Das ist die falsche. Wenn man euch nicht belehrt, dass ihr vorher sterben müsst, ein neues Herz bekommen müsst. Stimmt das, Bruder?
Ja, aber das ist die evangelische Politik.
Ja? Ich habe es aber auch schon bei uns gehört.
Ja,
von Mitgliedern, die es wahrscheinlich falsch verstanden haben.
Ja.
Ja. Du lehrst es nicht so, das weiß ich. Ja. Aber wir müssen dennoch immer wieder mahnen. Das kann gefährlich sein. Gut, und dann Mandeln, ist sehr gesund. Schwester Weid sagt, wir sollen die Mandeln vorziehen. Honig auch. Passt auch mit dem Zucker. Zucker ist der größte Feind. Weißzucker zum Beispiel. Der sollte ganz in den Magen kommen. Auch der Rotzucker. Viele sagen, er sei nicht besser als der weiße Zucker. Das ist auch falsch. Er ist besser. Der richtige Rohrzucker ist besser als der weiße Zucker. Nur er ist auch schlecht. Warum? Weil der Körper den Rohrzucker verbrennen muss. Und wenn wir zu viel essen von diesem Rohrzucker, dann verschlackt er den Körper. Das ist logisch. Darum ist er nicht besser. Zucker ist Zucker, es muss verbrennt werden. Und jetzt für Mittag immer mit einem rohen Gemüse anfangen, Salat, hauptsächlich Blattgemüse, Wurzeln, vielleicht auch eine Fruchtgemüse wie Tomaten und so weiter. Dann Getreide und ein Gemüse oder Kartoffeln mit einem Gemüse. Und zum Nachtessen leicht Nachtessen. Nicht zu schwer. Sonst habt ihr Albträume, öfters einen unruhigen Schlaf. Die Leute sagen mir manchmal, ja, ich schlaf gut, ich schlaf wie ein Murmeltierchen. Nicht? Die ganze Nacht durch. Sagt, und wie ist Ihr Bett am Morgen? Ist das noch richtig schön, das Bett? Oh nein, das ist ganz verwuschelt. Sagt, gut, dann weiß ich, wie Sie geschlafen haben. Dann haben Sie vielleicht Pommes oder irgendetwas gegessen am Abend. Und dann eine Mischung, die ihr nie machen sollt. Also ich bin nicht für die Trennkost. Das ist, für mich ist das eigentlich ein Unsinn, diese Trennkost. Der Herr hat in unsere Getreide, hat er ja Stärke und Eiweiß auch hineingetan. Wenn ihr ein Blattgemüse nehmt, hat es viel Eiweiß und Stärke auch drin. Wie könnt ihr denn das trennen? Kann man ja gar nicht trennen. Und da gibt es Männer, die sagen, ihr dürft nicht
Kohlenhydrate mit
Eiweiß mischen, nicht? Nein. Das sind alles wieder so Herren, die gerne, dass man ihnen ein Denkmal setzt. Dass wenn sie mal gestorben sind, dass noch etwas da bleibt von ihnen, vom Ich. Nein, das ist falsch. Das nehme ich ihnen nicht ab. Denn das ist Gegengeisterweissagung. Immer wenn ich solche Bücher lese, da habe ich ein riesiges Sieb. Und das ist Geisterweissagung. Alles, was da durchgeht, und was da drin bleibt, das nehme ich an. Das muss sich beweisen mit Geisterweissagung oder mit der Bibel. Und passt auf, auch mit den Kindern. Wie viele Eltern sündigen bei den Kindern, sagen, ja, mein Kind ist stark, das ist gut. Guten Appetit. Und dann geben sie ihnen schon Bohnen, Erbsen, Hülsenfrüchte, nicht solche Sachen. Das kann ein Kind gar noch nicht verdauen. Und hat viel zu viel Purinstoffe drin. Das ist nicht für ein Kind. Auch Eier ist nicht für ein Kind. Das sagt Schwester Weid auch. Nein, gebt dem Kind Getreide. Können auch, wenn es einen schwachen Magen hat, dann macht Getreidemilch. Getreidemilch macht man so. Man nimmt zwei Getreide, schrotet sie und dann kocht man sie so 20 Minuten und dann gibt man einige Gemüse dazu und kocht das dann so auf kleinem Feuer, etwa 3/4 Stunde. Dann zieht man es ab und gibt dann diesem Kind wie ein Schoppen oder eine Suppe. Nur die Flüssigkeit, die wird erzählen, wie das Kind gedeiht. Mit dieser Getreidemilch nennt man das, Getreidemilch. Fantastisch. Ich habe rachitische Kinder gehabt, die bereits tetanische Krisen hatten, die der Arzt aufgegeben hatte. Ich habe sie wieder hochgebettelt mit dieser Getreidemilch. Und sind wieder gesund geworden. Nach einigen Monaten konnte ich ihnen den Schiebkarren machen. Wisst ihr, was das ist? Ich nahm sie an den Beinen und die liefen mir auf den Händen um den Tisch herum, den Esstisch herum. Solche Kraft hatten die schon. Nur mit Birchermüsli, ohne Flocken, nur Früchte, und hinten dran dann die Flocken, und mit dieser Getreidemilch. Alles andere gab er mir her. Kein Gemüse. Wenn ich ihm etwas Grünes auftischen wollte, gab er mir her. Konnte ich nicht geben. Und warum? Ich habe dann gefragt, die Mutter, wie hat der Vater gegessen, wie essen Sie? War furchtbar, waren beides Franzosen. Er hat nie Gemüse gegessen, nie Früchte gegessen, immer nur Spaghetti, Teigwaren, also nicht, und Käse und Fleisch und Wurstwaren. Und dieser junge Mann, mit 33 Jahren, ist er an einem perforierten Magengeschwür gestorben. Mit Übersäuerung. Auch da müsst ihr aufpassen. Es gibt Nahrungsmittel, die übersäuern und andere sind alkalisch. Drei Viertel oder zwei Drittel mindestens soll alkalisch sein und der Rest kann Säure gebildet sein in der Nahrung. Wir wollen jetzt etwas von anderen. Habt ihr noch Geduld?
Ja.
Gut. Jetzt wollen wir mal umgekehrt sprechen. Ihr seht manchmal Leute, die sind neurasthenisch, die sind melancholisch. Die sehen schwarze Schmetterlinge. Nicht? Dann glaubt nicht, dass es unbedingt psychisch sein muss. Hier kann das Physische eine Rolle spielen. Und zum Beispiel, wer von euch hat schon einen Blasenkatarrh gehabt? Eine Zystis? Noch niemand? Und dann seid ihr glücklich. Ich wünsche es euch ja nicht. Gut, wer einen Blasenkatarrh hat, der ist immer melancholisch gestimmt. Der hat eine Moral am Boden. Und das ist ausgewirkt von einem Blasenkatarrh, die sogenannte Zystis. Das habe ich schon dutzende und dutzende Mal beobachtet. Wenn einer zum Beispiel eine Nierenentzündung hat, auch dann sieht er schwarz. Er kann nichts dazu. Und das habe ich erlebt. Hatte Nierenblutungen. Und ich war wirklich deprimiert. Man konnte mich nicht irgendwie ermunternd. Ist alles schwarz. Und da hat mir ein Arzt, hat mich dann, es war ein sehr, sehr freundlicher Arzt, der schickte manchmal die Leute sogar nach Hause und sagte, kommt, Herr Klein, wir wollen jetzt das bauen, ich habe genug. Dann sind wir in sein Labor gegangen, hat mir gezeigt, wie ich meinen Urin analysieren soll, wie ich das machen soll. Es gelang nicht immer am ersten Tag, denn manchmal spritzte der Urin an die Decke, weil ich die Flamme zu lange unter dem Glas hatte, unter dem Reagenzglas hatte, nicht? Das kennst du vielleicht auch nicht. Und so weiter. Aber der Mann hat mir etwas erzählt. Da habe ich viel gelernt. Und das sollte so sein. Und der hat mir dann Geschmack gegeben, auch an Gott zu glauben. Und dann mein Onkel.
Da warst du noch nicht Adventist.
War noch nicht Adventist, nein. War noch nicht Adventist. Später habe ich dann das Gelübde gemacht. Herr, wenn du mich heilen willst, dann gebe ich mein Leben den Kranken und eventuell dem Evangelium. Ich wurde dann nach einem halben Jahr vollständig ausgeheilt. Das heißt, meine Nieren arbeiten noch zu 70%. Aber dadurch, dass ich vollständig vegetarisch bin, geht's nicht. Und dann später haben wir ein Heim aufgetan. Und da hat mein Onkel noch 2 Jahre mit uns gearbeitet und hat gesagt, jetzt ist das an deiner Reihe. Ich muss dich einsegnen als Ältester, du musst die Bibelstunde jetzt machen. Mache Kurse in Golonsch als Laienprediger. Und du hast ja viel gelernt, auch von mir, dass ich tatsächlich war. Das war noch so einer, der 7-mal hat er den Revolver gesehen vor der Nase. Mindestens 3 bis 4 Mal einen Strick um den Hals. Mehrere Male hat man ihn vergiften wollen. Einmal hat er in Amerika auf einem Pult ein Glas Wasser gehabt, hat es getrunken, hat furchtbare Magenschmerzen bekommen, sein Studium aufgehört, obwohl er damals ein Franzose, also er ist der Westschweizer, spricht Französisch, und hat in Amerika gepredigt. Er hatte nur das Schulenglisch und hat nach einem Monat perfekt Englisch gesprochen durch die Gabe der Sprache. Das hat er noch erlebt. Und dann hat er die Predigt unterbrochen und hat gelesen in Lukas, sie werden auf Schlangen treten, sie werden Gift trinken, es wird ihnen nichts machen. Und hat weiter gepredigt. Die Bauchschmerzen waren weg. Aber eine Frau wurde kreidenbleich, käsebleich an einer Ecke. Und die hat er dann aufgehalten. Hat seinem Kollegen gesagt, du mach fertig. Gib die Lieder an, bet mit ihnen, ich gehe dort an den Ausgang und halte diese Frau zurück. Und die hat gestottert und geschlottert, hat gesagt, verklagen Sie mich nicht, ich mache es nicht, sagte. Aber ich möchte wissen, wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, mich zu vergiften. Das war ein Kardinal. Er hat viele solche Sachen mitgemacht. Ich kann Ihnen einen ganzen Abend erzählen, was er alles mitgemacht hatte. Auch mit spiritistischen Sachen. Wer nicht an den Spiritismus glaubt, den kann ich dann heilen davon. Gut. Wenn zum Beispiel die Nebennieren Überfunktion haben, dann haben wir eine ganz böse Depression. Viele Leute haben Depressionen, weil eine Überfunktion, eine Unterfunktion der Nebennieren da ist. Und die muss man dann nur noch, kann man nur noch chemisch mit Hormonen behandeln. Also da erreiche ich nichts mehr. Obwohl, dank Gott, ich viele, viele Männer und Frauen, dank Gott, heilen konnte von Depressionen. Aber ich hatte einen Fall, der kam zu mir. Und dann hat er einen Rückfall. Und da habe ich gesagt, Sie müssen unbedingt mal eine richtige Analyse machen lassen von Ihren Säften, Körpersäften. Irgendetwas spinnt da in Ihrem Körper. Das sind Ihre Körperstoffe, also die Hormone. Und sie hat dann in St. Gallen zuerst gewirkt und dann hat sie nach Zürich gehen müssen. Und da hat man entdeckt, dass die Nebennieren nicht richtig funktionierten. Und da hat man ihr das Adrenalin gegeben und dann ging es wieder gut. Im natürlichen Gedos, nicht? Das war ein einziger Fall, den ich da hatte. Aber immerhin, die Nieren haben einen sehr großen Einfluss auf das Psychische. Schaut einmal, der König Belshazzar, was ist bei ihm passiert? Die Bibel sagt, la ceinture des reins sera lâcheron. Der Gürtel der Niere wird sich senken. Stimmt das? Das steht in der Bibel. Und das ist dem Belshazzar passiert. Und das kann auch uns passieren, dass die Nieren runtersenken durch einen Stress. Und dann haben wir die Herzkrankheiten, zum Beispiel eine Herzstenose. Das kann sogar junge Leute bekommen. 20, 30-Jährige, 15-Jährige bekommen schon diese Herzstenosen heute. Das heißt, eine Herz-Koronarverengung, das wisst ihr auch, nicht? Dass der Kranz und das Herz zusammen etwas. Die werden ungeduldig. Die werden nervös. Die bekommen so eine Ungeduld, auch wenn es im Bett passiert. Die wissen nicht mehr, was machen. Die müssen aufstehen und herumlaufen. Das kommt alles nur eben bei diesem Fall vom Herz. Es gibt auch Schlaflosigkeit dabei. Weil es immer einen Druck gibt, also ein Gefühl wie ein Stein auf dem Herz. Dann haben wir diese Affection coronaire, das sind die Herzkranzgefäße, die schlecht durchblutet werden. Das sind diese Menschen, die öfters Platzangst haben. Die können nicht mehr über die Straße, die haben Angst. Oder wenn sie unter vielen Leuten sind, dann fällt ihnen der Schnauf. Da glauben sie zu versticken. Sie bekommen Angstgefühle. Oder wenn sie irgendwo in einem Saal sind, dann müssen sie sich immer an den Rand setzen, sonst bekommen sie Angstgefühl. Das ist in vielen Fällen eine Affektion coronär, ein Sauerstoffmangel durch das Herz. Das Herzkrank ist. Und dann haben wir die Affektion Hepatik, die Leberaffektionen. Und das erkennt man auch bei vielen Leuten, dass diese Leute aggressiv sind. Wer zum Beispiel Gallenkrankheiten hat, Gallenstauungen hat, der wird giftig. Das ist alles für diese Zeit. Er lässt giftige Pfeile los, obwohl er es nicht will. Und er bedauert es nachher. Dann haben wir diese Affektion. Digestiv, das ist also diese Magenstörungen. Ein irritierter Magen, sagt Schwester Weid, da ist wieder. Gibt sie einen Aufschluss? Das kann ich euch auch hier beweisen, auf alle diese Bücher hier, wo das drinsteht: Messa Schwasi, Conseil Nutritif, Ministère de la Guérison, alle diese Bücher, da habe ich zwei Bände davon. Das ist auf Englisch Selected Message. Ja, das ist sehr interessant. Auch da drin ist die Botschaft von 1888 drin. Und. Wer einen irritierten Magen hat, auch ein irritierter Charakter. Er erträgt nichts mehr. Du sagst ihm etwas und schon.